einen wunderschönen guten Abend. Recht herzlich willkommen zur 86. Ausgabe des OneCasts. Nicht wie versprochen zwei Wochen nach unserem Homeoffice Sonder Edition Special Ausgabe, sondern ein bisschen später. Ich glaube, wir können uns, Martin, wir können uns da auf die Corona-Geschichte ausreden, weil ja derzeit in der Tech-Welt eher alles bescheiden vor sich hin gurkt, ganz langsam. Sind ja nicht nur wir von Lockdowns betroffen, sondern auch viele, viele Unternehmen in den USA, Silicon Valley und Co. Die Chinesen erholen sich gerade wieder, aber nichtsdestotrotz halten sich die News, die großen Pressekonferenzen, die großen Ankündigungen mit Trommelwirbel und großen Tamtam und Feuerwerken ja doch eher in Grenzen. Ja, aber ja. Wir haben trotzdem also, was zu besprechen heute.
Ja, sicher. Also ich finde, es ist auch gar nicht mal so ruhig. Also es ist natürlich, wie du sagst, riesengroße Events. Er säuft schon. Klasse. Ich trinke hier noch Cola, pflichtbewusst. Ja, wie gesagt, wie du sagst, große Events und so gibt es jetzt natürlich keine großen Shows und so. Aber ich finde es halt vor allen Dingen spannend, zu sehen, wie die Unternehmen mit der Situation umgehen, mhm. wie sie eben trotzdem versuchen, ihre Nachrichten zu transportieren. So schlimm die Zeiten auch sind, ich kann da insgesamt an den Entwicklungen wirklich immer nur ganz wenig Negatives finden, weil so ein bisschen auch dieses Exklusive ist weg und das ist grundsätzlich gut. Also wie jetzt zum Beispiel bei der Bild, wenn wir das mal auch als Beispiel nehmen, die jetzt in zwei Wochen startet, es war eben halt doch davon abhängig, dass man sich das Flugticket und das Hotel und die Teilnahmegebühr an der Konferenz, ja, das musste man sich leisten können und da bist du halt echt mit einigen tausend Dollar dabei. Das hast du entweder aus eigener Tasche bezahlt, wenn du eigener, also freischaffender Entwickler bist, oder du hast halt bei deinem Chef betteln müssen, wenn du irgendwo in einer Firma arbeitest, die dich da hinschickt. Und das Geld hat man ja nicht immer so locker sitzen. Und von daher war das schon in gewisser Weise ein exklusives Event. Man musste es sich leisten können, dahin zu fahren. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Jetzt kann jeder teilnehmen. Also das Wissen wird einfach breiter verfügbar. Mhm. Die Aufmerksamkeit ist natürlich weg. Huch, was hast du gemacht?
Ich habe mich verdrückt.
Also die Aufmerksamkeit ist natürlich weg. Wir werden natürlich keine Keynote mit gefüllten Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen haben und kreischendem Publikum im Saal. Das findet erstmal alles nicht mehr statt. Aber für die Leute, für die es eigentlich gemacht ist, ist es besser. Was natürlich im Gegenzug fehlt, ist der persönliche Austausch, der natürlich auch extrem wichtig ist. Also das kennt man so digital, wie wir heute leben und arbeiten, kennst du selber oder jeder kennt das aus eigener Erfahrung, auch aus dem analogen Zeitalter. Du konntest jemanden 5 Jahre übers Telefon kennen und ein super Verhältnis mit dem haben. Du hast ihn einmal für 10 Minuten getroffen und du warst auf einer ganz anderen Basis persönlich.
Absolut richtig, ja.
Und das ist halt die Geschichte, das kann man auch in der Form nicht kompensieren. Damit kann man halt im Moment einfach nur irgendwie leben und hoffen, dass das nicht allzu lang dauert.
Ja, absolut richtig. Ich meine, auch grundsätzlich, man muss ja grundsätzlich über solche Pressekonferenzen, also die Sinnhaftigkeit von solchen Pressekonferenzen ja in dem Ausmaß, in dem sie vor dem Lockdown schon mittlerweile stattgefunden haben, ja sicher auch ein paar Gedanken machen, weil eine Telefonvorstellung geht ja genauso übers Web, wie man ja sieht. Wunderbarst, die Geräte in die Hände von den Reviewern zu bekommen, funktioniert auch gut per Post, per Paketdienst, die Dinger bekommen sie auch und man hat ein paar Kilo CO2 auch noch gespart obendrein, aber wie du sagst, es fehlt dann der persönliche Kontakt ein bisschen, absolut, weil wir haben uns ja zum ersten Mal auf der Bild 2015 gesehen.
Das ist wohl wahr, ja, ist auch schon wieder 5 Jahre her. Ich meine, ich müsste ja jetzt lügen, wenn ich das nicht vermissen würde, ja? Also ja. Jetzt wäre die Zeit, wo das große Acer-Event in New York wäre wahrscheinlich schon wieder rum, ja. Und man würde sich darauf freuen, vielleicht bald nach Seattle zu fliegen und so. Wie gesagt, es wäre ja gelogen, wenn man sagt, dass das keinen Spaß macht. Aber man muss es tatsächlich irgendwo in gewisser Weise, wie du schon richtig sagst, auch den Sinn hinterfragen. Und ich bin mir da selbst noch nicht schlüssig, wie ich damit in Zukunft umgehen möchte. Ja, so spontan bin ich eigentlich momentan auch so auf dem Trip, dass ich sage, vermeidbare Reisen sollte man eigentlich vermeiden. Aber mal sehen, wenn es dann wieder möglich ist, ja, dann ändert sich die Sicht auf die Dinge vielleicht auch wieder ganz
Apropos
schnell.
Vermeiden, Microsoft dürfte ja grundsätzlich auch vermeiden, dass sie das Surface Neo in der nächsten Zeit auf den Markt bringen werden. Du hast ja vor zwei Stunden da eine doch Breaking News unter Anführungsstrichen veröffentlicht, und zwar gibt es eine News um Windows 10X, dem Windows quasi für diese Dual-Screen-Geräte, für die es konzipiert wurde. Da hat ja der Herr Panos Pan einen Blogpost etwas mitgeteilt.
Ja, gleich mehrere Sachen hat er mitgeteilt. Ein interessanter Fakt, der auch in meinem Artikel unter den Tisch gefallen ist, er ist auch kurz auf die Nutzung von Windows 10 eingegangen. Wir kennen ja da immer nur die Zahl, mit der sie zuletzt um sich geschmissen haben, also 1 Milliarde Geräte. Tatsächlich hat man aber wohl über die böse Telemetrie herausgefunden, dass die Nutzung, also die aktive Nutzungszeit von Windows 10 um 75% gestiegen ist. Krass. Also einfach dadurch, dass die Leute mehr Zeit zu Hause verbringen und mehr arbeiten. Also das hat ja echt interessante Effekte. Auch ein Bekannter von mir wollte sich am Wochenende ein neues Laptop kaufen für seine Tochter. Hat nichts gefunden. Das ist überall alles ausverkauft.
Was?
Die Leute kaufen zurzeit Windows-Geräte wie die Bekloppten. Oder halt generell.
Ja, und Computer. Webcams also grundsätzlich auch.
Webcams auch und Mikrofone. Also alles, was irgendwie für die Arbeit zu Hause gebraucht wird, ist momentan schwer zu kriegen und ist auch deutlich teurer, als man das ansonsten gewohnt ist.
Ja, ein Freund von mir hat mich mal gefragt, er möchte sich eine Webcam kaufen. Was kann ich in dem für ein Gerät empfehlen? Denke ich mal, ja, nimmst die Logitech C920, solide 1080p-Kamera. Mhm. Und dann schaue ich auf Geizhals. Also der Preis, da ist das Gegenteil von flatten the curve. Da ist die Curve aber sowas von nach oben. Bemerkenswert. Aber das mit den 75% ist insofern, finde ich, interessant, als dass ja grundsätzlich die Unternehmensrechner ja normalerweise ja auch auf Windows 10 sind. Also theoretisch sollte sich ja in dieser Nutzung ja eigentlich nichts ändern. Heißt das, dass die Leute zu Hause mehr arbeiten und mehr? Ja, aber
Das ist ja auch ein offenes Geheimnis, ja. dass man im Homeoffice mehr tut, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die private Nutzung sehr stark angestiegen ist, was ich übrigens auch auf Dr. Windows bemerke in der Community, die bei uns ja doch eher consumerlastig ist. Mhm. Also wir haben insgesamt viel, viel mehr Besucher als sonst um diese Jahreszeit üblich. Eigentlich ist es so, dass ab Januar eigentlich geht es abwärts mit den Besucherzahlen. So bis manchmal, je nachdem, so im März, April macht es ab und zu mal noch einen Knick nach oben. Es ist sehr stark wetterabhängig. Dann geht es in den großen Sommerknick und irgendwann im September kommt dann der Traffic wieder. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es eben Januar, Februar, März, April ist es auch eine Kurve, die nur nach oben geht. Erfreulich natürlich. Aber daran messe ich auch, dass die Leute einfach mehr Zeit an ihrem heimischen PC verbringen als bisher. Sieht man zum Beispiel auch an der gestiegenen Nutzung von alten Windows-Versionen. Ja? Weil die Leute halt einfach ihre verstaubten PCs wieder rausholen und den Staub runterklopfen und gucken, ob die Dinger noch laufen.
Und vielleicht auch noch hoffentlich auf Windows 10 aktualisieren nochmal in der nächsten Zeit.
Nein, aber das soll meine Sorge sein. Interessant an dem Beitrag von heute war natürlich nicht die Windows 10 Nutzung, sondern zwei Dinge. Einmal wurde Windows 10 X jetzt offiziell für Single Screen, also für traditionelle PCs, angekündigt. Das hatten wir ja Anfang April als Gerücht schon gehört. Mhm. Und ist insofern auch für mich persönlich jetzt wirklich keine Überraschung mehr gewesen. Für mich war das die ganze Zeit klar, dass man das Windows 10 X erstmal primär auf den Dual-Screen-Geräten vermarktet, damit man das auch mit einer kleinen Nutzerbasis erstmal ein bisschen testen kann. Aber wenn man sieht, der Aufwand, den die da reinstecken, also die Win32-Emulation und diese Container-Technologie und so, das machst du nicht für ein paar Dual-Screen-Geräte, die ja todsicher auf absehbare Zeit in der Nische bleiben werden. Also dafür treibst du nicht so einen Aufwand. Und von daher war das für mich von Anfang an klar, dass das Windows 10 X zumindest die Technologie, die da drin steckt, auch für traditionelle Geräte kommt. Und das ist ja jetzt offiziell bestätigt. Offiziell bestätigt ist auch, dass das Surface Neo später kommt. Und wenn ich das ein bisschen pessimistisch lese, dann heißt das für mich momentan, dass wir ein dickes Fragezeichen hinter dem Gerät haben, ob es überhaupt jemals das Licht der Welt erblickt. Weil wir kennen die Art und Weise, wie Microsoft kommuniziert, und wenn man die ein paar Jahre begleitet, so wie wir das ja auch tun, dann lernt man diese Ankündigungen zu lesen. Und wir fangen vielleicht mal so an, als Microsoft verkündet hat, dass die Reise von Windows Phone zu Ende ist. Da haben sie gesagt, da kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, an diese Überschrift oder an diese Formulierung, dass sie gesagt haben, we are realigning our smartphone-business. Also wir überarbeiten unser Smartphone-Geschäft, was nichts anderes heißt, wie wir kloppen es in die Tonne und holen es nie mehr raus. Und was wir heute gehört haben zum Surface Neo war, zwar habe ich den englischen Wortlaut nicht gerade exakt im Kopf, aber übersetzt hieß es, wir beobachten den Markt und warten auf den richtigen Zeitpunkt, um dieses Gerät zu veröffentlichen. Und also deutlicher kriegt man eine Absage von Microsoft nicht. Und für mich ist das, wie gesagt, also für mich ist es ab heute oder seit heute sehr viel wahrscheinlicher, dass es überhaupt niemals kommt, wie dass es kommt. Und wenn es kommt, dann kommt es nicht so bald.
Ich finde es okay, dass man an die Sache so herangeht und den Leuten sagt, hey, das Ding kommt vielleicht später und dass man es nicht zu Tode schweigt. Aber ich im Vergleich, weil du auch geschrieben hast, so quasi das Ding erleidet so das ähnliche Schicksal wie der Kurier. Und, der Kurier war halt nur eine Studie. Das hat es in einem Video gegeben.
Das ist wohl wahr, ja.
Vielleicht gab es in so Studios irgendwo so zusammengeklebte Kartons, wo sie das versucht haben, Prototypen zu bauen. Aber den Neo haben sie ja schon gezeigt als Prototypen, als fertiges Gerät,
Als
und
fertiges
Anführungsstrich,
Gerät eigentlich. Ja,
als
genau.
funktionierendes Teil, was sie auf der Bühne mit hatten, haben Demos gezeigt, wie das funktioniert mit dieser Tastatur zum Reinklappen, Aufklappen, wie, und das OS war, man hat natürlich gesehen, dass das alles andere als Alpha-Software ist, weil es hin und her geruckelt hat und vom Aufbau her und, also, aber trotzdem hatten die ein Ding, was sie der Öffentlichkeit präsentiert haben und unsere Mäuler nass gemacht haben, wenn du so
Absolut.
möchtest.
Ja, absolut.
Und jetzt musst du quasi ins Granit beißen und zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass das Ding wohl ein Lumia-Schicksal erleiden wird, eventuell.
Eventuell. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss ein bisschen über mich selber lächeln und mich über mich selber wundern. Ich war ja im Oktober in New York dabei und erinnere mich noch gut. Also zuerst das Surface Neo und alle so, boah, wow, und ich natürlich auch, ja, total geflasht, begeistert. Und dann sozusagen als Kirsche auf dem Sahnehäubchen obendrauf noch das Surface Duo und alle sind völlig ausgeflippt. Und es hat sich, also ich habe dann, glaube ich, 2 Wochen später schon einen etwas nüchternen Artikel darüber geschrieben. Und dann ist das so, nachdem sich die Begeisterung gelegt hat, frage ich mich jetzt so, wer soll das kaufen? Für wen ist dieses Gerät gedacht? Und inzwischen bin ich wirklich in dem Punkt so weit abgekühlt. Also das Surface Neo, schade, weil ich generell von Dual Screen sehr viel halte und mir von dem Konzept sehr viel verspreche. Aber so mein erster Gedanke, als ich das dann heute gelesen habe, war dann auch tatsächlich, na komm, dann wirf doch das Surface Duo gerade noch hinterher, weil es kauft ja auch keiner. Und also ich sehe es im Moment wirklich nicht, wer das Duo im Speziellen kaufen soll. Aber da können wir uns ein anderes Mal darüber den Kopf zerbrechen, wenn es dann offiziell angekündigt ist.
Nur eine Sache noch, was mir quasi das ein bisschen sauer aufstößt bei der ganzen Sache, wenn sie es tatsächlich dann wirklich erst gar nicht bringen. Wenn man sich Samsung ansieht, wie sie in der Vergangenheit Geräte präsentiert haben, darunter auch Geräte, die man eben, wie du sagst, mit wer soll das kaufen, in der öffentlichen Wahrnehmung präsentiert und in den Handel gebracht hat, wie zum Beispiel das Fold oder das Galaxy Z Flip. Und da hat der MKBHD eine gute Aussage gemacht mit, irgendwer macht's und irgendwer ist der Pionier bei dieser Sache und irgendwer ist als erster da und prägt diese Gerätekategorie wie kein anderer. Erinnere dich an das Samsung Galaxy Note. Früher, ich kann mich noch gut erinnern mit, boah, das ist ja riesig, wer braucht denn da Stift unterwegs?
Riesig muss man immer daran erinnern. Ja. Ich glaube, das erste Note 4,7 Zoll.
Ja, ja, ja. Ja.
Also, irre,
ja.
Das, was jetzt beim iPhone SE, bei dem neuen, die willkommene kleine Variante ist, hat damals beim Note gesagt, hey, das war 4,7 Zoll, ihr habt ja einen Hieb.
Unfassbar, ja.
Wer steckt denn sich so einen Fernseher in die Hosentasche?
Und Samsung hat die Geschichte zu Ende erzählt und schau dir die Note-Serie jetzt an. Ja. Und das Gleiche passiert beim Fold und beim Z Flip. Ach, diese Gerätenamen. Und sie prägen das und testen quasi am User, der bereitwillig ist, viel Geld auszugeben. Das Fold ist kein Schnapper. Und das Z-Flip auch mit 1.400 € und 2.000 € jeweils. Das sind neu geschaffene Gerätekategorien. Und Samsung bekommt von User Tests, valide Daten, Enthusiasten, die on the bleeding edge sein wollen, die das Ding, obwohl mit all seinen Macken, und all dem Blödsinn, der auf dieses Gerät geworfen wird von der schreibenden Presse und von diversen Experten und so weiter, wegen der Displays und weiß der Kuckuck was, aber sie haben Daten, womit denen sie arbeiten können und Die-Hard-Fans, die diese Geräte gerne und liebend nutzen und dafür sorgen, dass es vielleicht ein anderer und ein zweiter und ein dritter kauft. Und deshalb ärgert mich einfach die Tatsache, wo ich das gelesen habe, bitte Freunde, warum?
Ja, aber. Also das ist ein Punkt, der, es haben sich viele Dinge, mein Gott, es werden auch wieder andere Leute kontrovers sehen, aber viele Sachen haben sich, wo Microsoft früher aggressiv und zu aggressiv unterwegs war, haben sich zum Besseren gewendet, aber wenn man es mal so salopp formulieren möchte, an manchen Stellen haben sie auch schlichtweg einfach ihre Eier verloren. Also mal, wie du es gerade gesagt hast, einfach sagen so, wir machen das jetzt. Und so, Leute, und da habt ihr. Ja, und dann werden wir schon sehen, was draus wird. Und wenn es dann tatsächlich keiner will, können wir es immer noch irgendwann weghauen.
Aber ja.
Da ist man wirklich zu zaghaft geworden. Ja. Also man hat Dinge zu schnell begraben, Ideen. Und jetzt ist man ja anscheinend an einem Punkt, wo man sich schon vor der Veröffentlichung schon nicht mehr sicher ist, ob man das überhaupt so ernst gemeint hat. Und das ist natürlich schon sehr schade, ja. Das ist wohl wahr.
Ich meine, wir kennen, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber der Panos Panay gilt ja als sehr akribischer, genauer Mensch und bei dem, wenn das nicht passt, dann kommt das nicht auch auf den Markt. Wohl auch der Grund, wieso das eine Surface Mini oder was nicht auf den Markt gekommen ist damals. Kann mir schon vorstellen, dass man wohl nicht zufrieden war mit der Performance oder der aktuellen verfügbaren Chips, Akkulaufzeit zu schlecht, die portierten Anwendungen oder die Anwendungen, die verfügbar sind, nicht ordentlich, nicht gut. Erinnert dich bei Windows on ARM, bei Windows 10 X mit den Adobe-Apps, die einfach furchtbar sind oder wo Chrome genutzt wurde am Surface Pro X, dass die Akkulaufzeit schlecht war, weil man Chrome verwendet hat und keine native App, die dann erst 3 Monate nach Marktstart dahergekommen ist, gefühlt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man aus dieser Perspektive heraus hat, sagt, okay, chillen wir ein bisschen in der Hinsicht, aber trotzdem, da müsste Google Chrome OS de facto einstampfen, wenn das Ding auf diesen wirklich schlechten Low-End 200 € Geräten verfügbar gemacht werden und die Experience wahrscheinlich alles andere als eine gute ist für den Endnutzer.
Naja. Ja, okay, anderes Thema. Aber du hast Windows on ARM gerade schon angeschnitten. Ich habe hier ein nettes Gerät bei mir liegen, das nach einer kleinen... Schau,
der Übergang.
Ja, das nach einer kleinen Irrfahrt seinen Weg zu mir gefunden hat. Also muss ich jetzt Anekdoten gleich zwei erzählen, weil ich schon Angst hatte, ich könnte irgendwie einen schlechten Ruf bekommen bei den PR-Agenturen und so und könnte bald keine Testgeräte mehr bekommen. Das begann im März schon, da sollte ich von Honor das Magic Book bekommen. Das ist das erste Windows Notebook.
Ach, die Odyssee, die du da erlebt hast.
Ja. Und das Paket wurde ja angeblich zugestellt am 24. März. Ich war todsicher zu Hause an eine Frau Merkel hier im Haus, die es aber nicht gibt. Also wir haben niemanden im Haus, der so heißt.
Die wohnt woanders.
Keine Ahnung wo. Ich habe ja dann sogar einen Aushang gemacht in der Nachbarschaft, ob irgendjemand mein Paket hat. Dieses Ding war verschollen. Und gut, abgehakt. Dann dachte ich, gut, Ich habe mich natürlich noch dreimal entschuldigt, obwohl ich ja nichts dafür konnte. Und die Leute von Huawei oder Honor von der PR-Agentur haben sich auch entschuldigt für die Umstände und konnten ja auch nichts dafür und haben gemeint, sie schicken mir Ersatz. Und dann kam tatsächlich Samstag vorige Woche, haben sie mir tatsächlich ein Ersatzgerät geschickt, habe ich mich schon gefreut, das Ding in Betrieb genommen und so. Und montags klingelt es wieder hier und ich war schon in freudiger Erwartung, weil ich wusste, dass montags das hier ankommen soll, also das Galaxy Book S von Samsung. Und du weißt ja, der ist ja wie bei euch wahrscheinlich momentan auch, der DHL-Bote wirft ja aus sicherer Entfernung dir die Pakete zu.
Ah, die kommen zu uns rein. Also da muss ich aufs Holz klopfen.
Ach, ja, also bei uns kommt er mit dem Fahrstuhl nach oben, aber dann macht er quasi die Tür auf und streckt dir das Paket hin. Und sobald du es in der Hand hast, geht die Fahrstuhltür auch schon wieder zu. Und dann nehme ich das Paket, denke ich, das sieht aber ganz verdächtig genau wie das Paket aus, was ich am Samstag schon bekommen hatte. Und dann war das tatsächlich nach, was waren da, 6 Wochen inzwischen um, dieses verschollene Paket, keine
Wie?
Ahnung, wo das auf einmal herkam. Ja. Und dann hatte ich das Gerät eben zweimal da.
Das ist aber bemerkenswert.
Ja. Und dann bin ich ja ein grundehrlicher Mensch, weil ich glaube, nach dem Gerät hätte nie wieder irgendjemand gefragt. Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Aber wie gesagt, grundehrlich, wie ich bin, habe ich mich dann brav gemeldet und habe gesagt, schau, ich habe jetzt zwei Geräte von euch, ich schicke euch mal eins wieder zurück. Ja. Wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich auch einfach behalten können, hätte kein Mensch interessiert, aber so bin ich ja nicht.
Das ist aber kein ARM-Gerät, oder?
Nein, das ist ein traditionelles Windows-Laptop, aber ein sehr gutes. Ich möchte fast behaupten, nachdem ich jetzt so 1,5 Wochen damit nicht ganz verbracht habe, preis-leistungsmäßig kriegst du momentan nichts Besseres. Das Ding kostet 600 € und ist wirklich top. Also ich freue mich schon auf meinen eigenen Testbericht, den ich noch schreiben muss. Ja, dann sollte Montag, ja, eigentlich das hier kommen. Das war mit UPS avisiert und irgendwann kam dann auch die Meldung, Ihr UPS-Paket wurde zugestellt. Dachte ich, na super, aber nicht an mich. Ja. Und dann stand, wer war es diesmal? Diesmal war es ein Herr Jung, den gibt es übrigens auch nicht hier im Haus. Und es stellte sich heraus, dass dieses Paket dann ein paar Straßen weiter bei einem großen Automobilzulieferer im Wareneingang gelandet ist. Ja. Zufällig der, bei dem ich ja auch angestellt bin. Und dann wusste ich vor allen Dingen auch, das Paket kriege ich da nie wieder raus. Wenn die das vereinnahmen, dann, also ich kann da nicht einfach hingehen und kann sagen, das ist meins. Und da habe ich mich tatsächlich durchgefragt zu diesem Herrn Jung und konnte den überreden, dass er das Paket eben nicht vereinnahmt, sondern dann dem UPS-Paketboten wieder mitgibt. Ja. Was er dann getan hat und der hat es dann zu mir gebracht. Spannend.
Aber wie kommen, also das ist ja seltsam.
Also ich habe natürlich auch gezahnt ohne Ende, weil ich hasse UPS. In diesem Fall hat sich aber gezeigt, das war unfair. Es hat sich nachher herausgestellt, dass auf diesem Paket keine Hausnummer stand. Ich meine, warum man das dann einfach irgendwo anders hinbringt, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber stand keine Hausnummer drauf und eine falsche Telefonnummer. Also selbst wenn der versucht hätte, mich anzurufen, um zu klären, wo ich denn wohne, hätte er mich nicht erreicht. Also
Was geht das so Trottel
daher.
nicht an? Er will ja sein Paket nicht so, oder wie? Ach Gott,
Ja,
das ist ja
genau.
echt sehr, sehr Wahnsinn.
Ja. Aber jetzt haben wir wertvolle Sendezeit vergeudet mit meinen lustigen Geschichten, anstatt über dieses wirklich tolle Gerät zu reden. Das ist das Samsung Galaxy Book S,
Das ist das
das sich
erste Samsung, also der erste Samsung-Laptop seit vielen, vielen Jahren
seit Jahren, ich glaube
wieder in Europa,
2016, oder? Ich
nachdem sie
weiß.
sich aus Europa zurückgezogen haben. Genau, ja.
Ich meine 2016, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das war ja das erste, was angekündigt war, das erste Windows on ARM-Gerät. Ich hatte es auf der IFA schon in der Hand und war danach auch wild entschlossen, das auf jeden Fall zu kaufen, wenn es rauskommt. Und dann hat sich es ja mehrfach verzögert und ist jetzt aber seit kurzem auf dem Markt. Und ja, jetzt habe ich das mal als Testgerät gekauft, habe ich es noch nicht. Ich könnte es
Kostenpunkt
jetzt
1.000 €, gell?
1200, glaube ich, jetzt in der Konfiguration, die ich hier habe. Also das ist mit 8 GB RAM und 256 GB SSD. Und als CPU ist der Snapdragon 8 CX. drin.
Also 8 GB RAM für 1200 Euro ist mittlerweile...
Also ja. preislich sind die Teile eigentlich unattraktiv, das muss man objektiv so sagen. Du kriegst für 1200 Euro natürlich, ich habe gerade eben erwähnt, dieses Magic Book von
Honor. Zwei Stück.
Kriegst du zwei, genau. Ich hatte sogar zwei. Aber es ist halt einfach dieses, ich hatte ja auch das Surface Pro X von Microsoft und jetzt nochmal im direkten Vergleich, dieses Galaxy Book S gibt einem einfach mehr ein Gefühl dafür, was Windows on ARM ausmacht. Das beginnt schon mal damit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vor der Kamera einigermaßen gut in Szene setzen kann. Das Ding ist hauchdünn, wiegt weniger als ein Kilo. Ja? Und ist also einmal dadurch, dass durch das Design ist es halt auf jeden Fall schon mal totschick. Und es ist halt ein richtiges Laptop. Ja? Über Kompatibilität und so reden wir natürlich auch gleich. Aber das Ding macht das her. Also es ist auch von der Hardware her, würde ich sagen, ist der Preispunkt gerechtfertigt. Also das ist super edel, super hochwertig alles. Da kämen wir jetzt nicht auf die Idee zu sagen, dass das irgendwie ein Billigheimer oder so ist. Und dann habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass sich im direkten Vergleich Microsoft beim Surface Pro X ein bisschen vergaloppiert hat. Die wollten ja unbedingt ihr eigenes CPU-Branding da drin haben, ihren Microsoft SQ1 heißt der, glaube ich, oder SQ1, was ein übertakteter Snapdragon 8CX ist. Und dadurch haben sie ein Mehr an Leistung, aber auch dieses Mehr an Leistung mit erheblich kürzerer Akkulaufzeit bezahlt. Und ich habe jetzt hier noch keine, finalen Ergebnisse hier bei dem Galaxy Book S. Dafür habe ich zu wenig gemacht. Aber was ich sagen kann, ist, ich merke performancemäßig, wenn ich das mit dem Gerät tue, wofür es eben gemacht ist, also Office, Teams und Browser und Outlook und hast du nicht gesehen, also klassisches Office-Arbeiten eben, ich merke keinen Unterschied bezüglich der Performance. Das Ding ist genauso fix wie das Surface Pro X. Ich merke allerdings einen erheblichen Unterschied in der Laufzeit. Wir werden nicht die 22 Stunden erreichen, die Samsung auf die Marketingfolien schreibt für dieses Gerät, aber es ist auf jeden Fall sehr viel, so viel kann ich sagen. Also ich habe das Ding am Montag letzte Woche ausgepackt. Ich habe es komplett in Betrieb genommen und du weißt, normalerweise bist du, wenn du ein neues Gerät bist, du das eingerichtet hast, Office installiert und deine Programme und alle konfigurieren. So. Dann kannst du eigentlich schon wieder die Steckdose suchen. Ich habe es komplett durchkonfiguriert. Ich habe es jeden Tag letzte Woche in der Hand gehabt und ich habe es gestern dann zum ersten Mal wieder geladen.
Wahnsinn.
Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Stunden dass ich tatsächlich damit verbracht habe, aber wir kommen hier in den Bereich, den ich mal so beschrieben habe, wo die Akkulaufzeit einfach deshalb nicht mehr wichtig ist, weil du sagen kannst, ich lade das Teil auf, wenn ich halt gerade mal dran denke. So, also es braucht auch, ich habe es heute mal so Hand gestoppt ungefähr, 2 Stunden 20 von ganz leer bis ganz voll. Das heißt, wenn ich mal irgendwo zwischendurch das Ding, was man jetzt kann man natürlich wieder über Akkugesundheit und so diskutieren, aber ich kann im Prinzip sagen, immer wenn ich mal zwischendurch dran denke, hänge ich das Ding mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ans Ladegerät und dann werde ich quasi nie in den Zustand kommen, wo mir hier der Akku ausgeht.
Ja, und vor allem, du kannst ihn wahrscheinlich im Gegensatz zu einem Standard-Laptop eher mit einer Powerbank mal zwischenladen und signifikante Akkulaufzeit dazu gewinnen, wie bei einem Standard-Laptop, der ein bisschen mehr Leistung, also mehr Watt halt einfach braucht.
Das ist wohl wahr. Und dann kommt halt hier eben noch die Konnektivität dazu mit dem integrierten LTE-Modul, das auch recht gut funktioniert. Ich war jetzt natürlich noch nicht viel unterwegs, weil wir sind ja alle zu Hause momentan. Aber das ist und bleibt, muss man dann auch immer wieder sich selber bremsen. Das ist kein Gerät, über das man jetzt irgendwie in vorbehaltlose Begeisterung verfallen kann. Es ist und bleibt ein Kompromiss, weil es eben Windows on ARM ist. Aber es ist tatsächlich, muss ich ganz offen sagen, im Gegensatz zum Surface Pro X ein Kompromiss, den ich mir vorstellen könnte, auch tatsächlich einzugehen. Das Ding kann alles, was ich brauche. Ist sehr leicht, sehr dünn, sehr stylisch, hat ewig lange Akkulaufzeit, hat LTE an Bord, hat im Grunde alles, was ich brauche, wenn ich unterwegs bin.
Ich habe, den kennst du sicher auch, jetzt habe ich seinen Namen, ach Gott, ich bin blöd, ein Entwickler aus den Niederlanden, der nach Kanada gezogen ist, bei Shopify jetzt arbeitet, der, ich bin so blöd, ich habe den Namen vergessen, der kennst du sicher auch, von dem hast du auch sie den einen oder anderen Bericht gelesen, der ist auf Twitter sehr umtriebig. Und der ist Entwickler und codet, war lange Jahre auf Mac unterwegs und ist jetzt vor kurzem auf der Surface Pro X umgestiegen, weil er dort Visual Studio Code installiert hat, den Browser am Laufen hat und er sagt, mehr braucht er nicht und kommt mit Akkulaufzeit noch und nöcher aus. Und er ist richtig begeistert von dem Gerät. Und da denke ich mal, Owen Williams, genau, das so heißt er.
Von dem hast du ja, doch, der Name sagt mir was, ja, genau.
Und der hat wirklich ein schönes Review auch zum Surface Pro X geschrieben. Wobei, wahrscheinlich ist es nicht eine Ode ans Gerät, sondern eher, ich würde es da mal verkürzt sagen, dann wahrscheinlich eher eine Ode an das OS, weil Windows on ARM quasi sich die Plattform zunutze macht, um längere Akkulaufzeiten zu garantieren, ob der ganzen Chips und so weiter. Und wenn du nicht mehr brauchst als einen Webbrowser, Teams vielleicht, ja.
Teams hat sich übrigens sehr gemacht. Ich habe ja generell, ich hatte ja von meinem,
sneaky,
ich hatte
sneaky.
Ja, nein, ich hatte ich hatte ja sogar von meinem großen Desktop-PC Teams runtergeworfen und stattdessen die Progressive Web App verwendet, weil dieser Teams-Client einfach so gräuslich langsam war. Und ich habe das neulich wieder getestet mal und festgestellt, hoppla, hat einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht und läuft jetzt vor allen Dingen halt auch auf den Geräten deutlich besser. Also ich sage jetzt absichtlich nicht, es läuft gut, weil es läuft nicht gut auf dem Galaxy Book S. Es läuft befriedigend, man kann es benutzen, aber man merkt zum Beispiel jetzt, wenn ich es jetzt direkt vergleiche mit meinem Standard-PC, dann ist doch nochmal ein deutlicher Unterschied da in der Performance. Es gab ja jetzt am Wochenende ein Update für das Surface Pro X, bei dem explizit die Performance von Teams hervorgehoben wurde. Da gab es einen neuen GPU-Treiber, der Teams Beine machen soll. Hier ist noch der alte drauf. Ich hoffe, dass Samsung hier auch ein Update nachliefert. Und dann werde ich hier hoffentlich auch den Unterschied bemerken. Was ich aber vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, ist halt natürlich das hier, ne? Also
ja, ist ein Laptop quasi, ne?
Nein, Smartphone-mäßig,
meine
ich.
Ach so,
meinst du. Vom hier aus und an. Wobei man sagen muss, das macht ja das Surface Laptop mittlerweile genauso gut, ja, auf der x86-Plattform. Allerdings immer noch zu Lasten ein wenig vom Akku. Das ist übrigens auch ein Thema. Ich habe es mehrfach über Nacht liegen lassen und das beobachtet. Also von, ich sage jetzt mal, abends 20, 21 Uhr bis nächsten Morgen 7 Uhr, wenn ich das Ding dann aufgeklappt habe wieder, habe ich 1-2% Akku verloren über Nacht. Das ist also absolut in einem tollen Rahmen. Also wie gesagt, immer noch ein Kompromiss, aber ein Kompromiss, bei dem ich sagen würde, dass er für viele Leute passt, dass er insgesamt für mehr Leute passt als beim Surface Pro X.
Die Frage, die ich mich dann letztens stelle, und ich glaube, dann sollten wir schon wahrscheinlich zum nächsten Thema springen, ist dann am Ende des Tages aber, Samsung hat ja mit seiner Android-Oberfläche One UI ja DeX integriert, die Desktop-Oberfläche für Android. Und ich habe das Tab S6 da mit dem Typecover und mit dem Kickstand, also quasi.
Man kann es nicht sehen, weil du deinen Hintergrund unscharf gestellt hast.
Ach so, komplett vergessen. Also nein, du siehst das im Skype, siehst du es nur unscharf. Also de facto ein Surface in 10 Zoll. Und wobei ich mir da dann die Frage stelle, inwieweit ist DeX besser oder schlechter als Windows 10 X? Weil du hast einen Webbrowser, zwar keinen vollwertigen Desktop-Browser, das ist wahrscheinlich der einzige, also der größte Unterschied, aber sonst hast du Teams, du hast natürlich eine reduzierte Version von Photoshop, du hast de facto das ganze Android-App-System zur Verfügung, und zwar im Index, auch in nicht nur Hochformat, sondern auch im Querformat und so weiter und so fort. Also das wäre für mich noch quasi die Schlüsselfrage, wenn ich das Ganze auch mit zum Beispiel Android gelöst bekomme, denke ich mir vielleicht das Samsung, mache ich doch das Galaxy Book S doch auch mit Android.
Der Gedanke ist durchaus nachvollziehbar und naheliegend. Allerdings würde ich dir in dem Punkt widersprechen, dass, wenn du wirklich produktiv arbeiten möchtest, du dann eben bei DeX bzw. bei Android an verschiedenen Stellen wieder an Grenzen stößt. Ich selber habe das ja jetzt auch oft genug ausprobiert. Die Android-Apps sind einfach nicht vernünftig optimiert für größere Bildschirme. Das mag eben, wenn es auf 10 Zoll geht, dann mag sich das vielleicht gerade noch so ausgehen, dass die Nachteile nicht so offensichtlich werden. Aber ich habe es jetzt gerade wieder sehr stark gemerkt, als ich hier das S20 zum Testen hier hatte und da eben auch DeX probiert habe auf meinem großen Bildschirm, da bin ich eben wieder sehr schnell wieder daran erinnert worden, dass Android-Apps einfach nicht vernünftig optimiert sind für große Bildschirme. Google versucht seit Jahren, seine Entwickler zu überzeugen, dass sie das doch bitte tun möchten, ja, und dass sie da mehr Aufwand investieren. Aber die springen da nicht drauf an. Also in dem Punkt sind sie Leidensgenossen mit Microsoft, die auch immer wieder versuchen, die Entwickler für neue Ideen zu begeistern. Und die Entwickler sagen, bringt uns Kundschaft. Und da machen wir das auch. Und klassisches Henne-Ei-Problem. Und Android ist halt nun mal auf Smartphones groß. Android-Tablets, du weißt, so schön wie auch diese Samsung-Teile sind halt auch wirklich auf dem Weg zurück in die Nische. Tablet ist eigentlich nur noch iPad. Ja? Und Android ist halt noch so ein paar, die es halt nicht lassen können.
Also Huawei und Samsung de facto eigentlich.
Ja, und Huawei kannst du halt jetzt auch knicken, wenn die keine Play Store-Lizenz mehr bekommen, dann ist es halt auch durch, das Thema. Ja.
Xiaomi bringt noch ein Tablet raus, was ich gelesen habe, unter der Marke Redmi, aber de facto, es gibt halt diese billigen China-Bomber von Juvi oder wie die alle heißen, aber das ist ja auch wieder irrelevant. Ja, aber absolut richtig, ja. Da hast du recht, ja. Nur bewegen wir uns da halt aber mit Windows X und den ganzen Geräten, mit Windows on ARM, aber auch nicht in Wahrheit in dieser Nische.
Ja, sicherlich. Also wobei das Windows on ARM geht ja wirklich noch am ehesten an die klassischen Windows-Nutzer ran. Hier haben wir ja einfach in Anführungsstrichen nur das Kompatibilitätsproblem. Mhm. Wobei da können wir eigentlich überleiten zu einem der nächsten Themen für heute. Windows on ARM ist ja eine Geschichte, die ich die ganze Zeit schon positiv verfolge, wo ich aber auch sage, ja, Scheitern ist halt hier definitiv eine Option. Es ist möglich, dass das wieder verschwindet, nämlich dann, wenn Intel genau diese Vorteile aufwiegt, die eben jetzt im Moment die Windows on ARM-Geräte haben. Also wenn die eine vergleichbare Akkulaufzeit hinkriegen, Performance ist ja bei Intel dann sowieso kein Problem, wenn sie Geräte bringen, die auch LTE von Haus aus an Bord haben, die genauso schnell aufwachen. Wenn sie da in die Nähe kommen und Kompatibilität kein Thema mehr ist, dann ist natürlich Windows on ARM auch ganz schnell wieder tot. Und
naja, ein Spruch kurz noch, hätte Intel nicht sein Modemgeschäft an Apple verkauft, dann hätten sie ja noch eher noch ein Thema in der Hinsicht.
Ja, aber also wir werden ja, jetzt muss ich aufpassen, also wir reden jetzt über die mutmaßlich in Kürze erscheinenden neuen Surface-Geräte.
Entschuldige, Martin.
Ist ein bisschen doof. Also was soll ich um den heißen Brei reden? Ich bin schon ein bisschen gebrieft und muss jetzt deswegen halt extrem vorsichtig sein, was ich jetzt hier von mir gebe. Aber es ist ja eine ganze Menge geleakt worden schon, auch zu den Spezifikationen vom Surface Go 2 und vom Surface Book 3. Und ich habe das letzte Woche mal so formuliert in dem Artikel, ich fühle mich nicht motiviert, irgendwas zu dementieren, was da gerüchtemäßig die Runde macht. Und wenn wir jetzt mal so tun, als würde das alles stimmen, was über das Surface Go 2 die Runde macht, also etwas größerer Bildschirm, bessere Performance durch eine stärkere CPU, LTE vom Start weg auch als Option mit dabei, dann müssen wir eigentlich nur noch die Frage nach der Akkulaufzeit stellen und nach dem Aufwachen aus dem Standby. Und dann haben wir einen potenziellen Killer für Windows on ARM und auch für quasi für ein anderes Surface-Gerät, nämlich für das Surface Pro X. Das Go 2 wird in allen Punkten nahe dran kommen. Es wird nach wie vor ein Stückchen kleiner sein. Aber es wird vor allen Dingen auch deutlich weniger kosten. Also ich bin da sehr drauf gespannt und an den Punkten werde ich das Go 2 auch zuerst abklopfen, indem ich es gegen das Pro X sozusagen vergleiche und mir überlege, welchen Sinn macht es überhaupt, dass es die beiden Geräte gibt. Und nur auf Basis jetzt von theoretischem Wissen, ja, eins von beidem braucht man nicht mehr. Und dann ist es halt im Zweifel das mit der schlechteren Kompatibilität, so leid es mir tut. Aber wir werden sehen.
Die Zeit wird das zeigen.
Jo.
Was hatten wir noch eigentlich als Thema? Ja, apropos neue Geräte. Wir hatten ja vor einigen Monaten mittlerweile die Ankündigung, dass eine neue Xbox auf den Markt kommen wird in the Holidays of 2020, das heißt für Ende des Jahres rund um das Weihnachtsgeschäft herum.
Was auch immer noch die Ansage ist. Ne?
Genau, und scheint auch so ein Plan zu sein. Vor wenigen Wochen gab es dann eine Informationsoffensive, wie wir sie noch nie vor einem Konsolenlaunch gesehen haben, würde ich mal meinen, dass Microsoft diversen Influencern einerseits das Gerät gezeigt hat, wie es aussehen wird, der neue Controller, und nicht erst zur E3, die theoretisch im Juni hätte stattfinden sollen, aber abgesagt
die
wurde.
Die eben auch ins Wasser fällt, ja.
Genau, und das war ja Anfang April, glaube ich, durften die ganz großen YouTuber und Magazine an die neue Xbox One X ran, und man hat sie auch in voller Pracht gezeigt, wie sie aussehen wird. Ja, da ist eigentlich nichts mehr Neues zu sagen, aber, und jetzt kommt quasi der Clou, es gibt ja noch Gerüchte, dass es so wie aktuell der Fall ist, nämlich es gibt eine Xbox One S, Xbox One S All Digital und ein Xbox One X. So, ich glaube, wir haben 20 Xboxen gerade auf dem Markt.
Gefühlt gibt es zu viele.
Genau, und diese Strategie möchte Microsoft auch weiterhin verfolgen. Wenn man
sagt
schon,
man.
Ja. Genau, nämlich es wird die Xbox One Series X geben und dann wird es eine Xbox One Series XS vielleicht geben.
Von einer Series S spricht man, wobei.
Series S, okay.
Ja, wobei über die ist ja noch zu 100% Gerücht. Yes. Also da gibt es ja wirklich noch gar nichts Offizielles dazu. Und vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Ich versuche nämlich die, wieso sagt mir keiner, dass mein Hintergrundbild weggegangen ist?
So, das habe ich gar nicht bemerkt.
Ach, verdammt. So, jetzt haben wir wieder ein schönes Bild. Faden verloren. Über die Series S wissen wir nur Gerüchte. Und vielleicht kannst du mir in dem Punkt ein bisschen helfen. Ich habe Schwierigkeiten, die für mich irgendwie einzuordnen. Also mir ein Bild zu machen, wo die unterhalb oder in dem bestehenden Portfolio ihren Platz finden soll. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die One S und die One X nicht sofort verschwinden werden, wenn die Series X auf den Markt kommt.
Es wird eine Übergangsphase definitiv geben.
Die Xbox 360 hat es ja auch noch Ewigkeiten gegeben, nachdem die Xbox One schon auf dem Markt war. Und
ich glaube aber, die hat es deshalb so lange gegeben und hat es wirklich lange gegeben, war die Tatsache, dass die Verkaufszahlen der Xbox One anno 2012
waren nicht so glücklich, ja, waren nicht
die
so
waren, doll. Die waren wirklich lächerlich im Vergleich zum Launch von der 360.
Völlig unerfindlichen Gründen.
Das wird aber bei der One Series X aber wahrscheinlich in der Art und Weise nicht passieren, weil aufgrund der jetzt Berichterstattung im Vergleich zu damals zu One,
ist
zum
One-Launch. Ist deutlich zugewandter, ja.
Ja, und Microsoft hat die Fehler, die sie damals gemacht haben, diesmal nicht gemacht, Gott sei Dank. Deshalb glaube ich, es wird sicherlich eine Übergangsphase geben, aber es wird eine schwächere Xbox One Series S Pro Dings wird es meiner Meinung nach aufgrund der Tatsache geben, dass die Series X zu teuer sein wird. Ganz einfach. Die wenn wir uns anschauen, die Xbox One hat 1,4 Teraflop, sowas. Die One X hat 6 Teraflop und die ganz neue Xbox hat 12 Teraflop, also die Series X. Und die Projektname Lockhart, also das soll diese Series S Xbox werden, hat angeblich 4 Teraflop. Das heißt, sie ist ein bisschen mehr als dreimal so stark wie die Xbox One. Heißt für mich, dass diese Xbox theoretisch in der Lage wäre, 4K30 beziehungsweise 1080 60 konstant wiederzugeben. Das wäre zum Beispiel eine E-Sports-Konsole, wenn man so will, oder eben eine Xbox, die auf der modernen Architektur, auf der neuen Architektur, wo Entwickler darauf Rücksicht nehmen können und die Spieler dahin optimieren können, dass die Einstellungen ein bisschen gesenkt werden und optimiert werden können und dass sie einfach für das dünnere Geldbörse, für die dünnere Geldbörse einfach da sind.
Okay. Was machen wir mit dem Laufwerk bei dem Gerät? Lassen wir es weg?
Ja, natürlich. Ja. Die ist da nicht vorhanden, ja.
Gehst du von aus, dass da keins mehr drin ist? Also ich denke,
die wird
auch
deutlich kleiner werden, weil sie weniger Kühlung brauchen wird. Mhm. Ich vermute eventuell, ich bin mir nicht sicher, ob die eine NVMe-SSD dort reinwerfen werden, beziehungsweise wenn ja, dann eine deutlich kleinere, aber mit dem Fokus der externen Erweiterung, nicht so wie bei der X, dass man auf die proprietäre PCIe-SSD setzt, sondern vielleicht, dass man da andere Möglichkeiten haben wird.
Was ich mir jetzt auch noch vorstellen könnte, wäre, also ich hatte ja wirklich, als diese Series S, diese All Digital Edition sich angekündigt hat, da habe ich ja damit gerechnet, dass Microsoft wirklich da mit dem absoluten Kampfpreis reingeht, einfach um die Kundschaft sozusagen über den Geldbeutel von dem physischen Laufwerk zu entwöhnen. Ne? Und das haben sie ja dann nicht gemacht. Die war ja preislich eigentlich total unattraktiv zu Beginn. Ich weiß gar nicht, wo sie momentan steckt. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre durchaus, dass man also so eine Series S sehr günstig macht, dann eben auch ohne Laufwerk und was ich mir als Vermarktungskomponente da noch sehr stark vorstellen könnte, wäre dann eben xCloud. Dass man sagen kann, wenn du, also du kaufst für relativ kleines Geld die Konsole, also für einen sehr viel günstigeren Preis als zum Beispiel die Series X, kommst aber dann über die Cloud Power, über Project xCloud, kommst du dann quasi leistungsmäßig oder grafisch in ähnliche Regionen wie die teure Konsole, so in der Form, weil langfristig ist meine persönliche Überzeugung, langfristig möchte Microsoft aus dem Konsolengeschäft raus. Ja, der Grund, warum es die Xbox-Sparte überhaupt noch gibt, ist für mich xCloud. Das ist, mag jetzt vielleicht eine sehr militante Meinung sein zu dem Thema, aber wenn man sieht, was Microsoft ansonsten so tut, alles, was irgendwie Zukunftstechnologie oder alles, was eine Zukunft hat, strategisch wichtig ist, hängt mit der Cloud zusammen. Und deswegen bin ich an der Stelle so überzeugt, dass ich sage, wenn Microsoft für die, also oder auch in Person, wenn Satya Nadella beim Gaming kein riesiges Cloud-Geschäft sehen würde, dann hätte er den Laden schon längst nicht gemacht. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Series S dann auch so ein bisschen den Weg weist in eben diese Cloud-Zukunft. Vielleicht sogar mit, ich sage jetzt mal, was lokale Rechenleistung angeht, vielleicht sogar mit noch weniger als eine One X. Ja?
Hat sie angeblich 4 Teraflops.
Ja. Oder noch deutlich weniger und wo man dann sagt, okay, du kriegst halt die Konsole ums halbe Geld oder so, wie die Series X und nimmst aber ein Game Pass Abo, das ja sowieso jeder hat. Ich meine, Xbox Live Gold ist ja in gewisser Weise ja auch Pflicht, wenn du eine Xbox hast und für ein paar Euro mehr hast du schon den Game Pass und hast dann den Zugang zu xCloud und hast dann quasi Spiele in einer vergleichbaren grafischen Qualität, wie sie eigentlich sonst die Leute nur auf der teuren Konsole haben.
Absolut. Und ich glaube, dass Xbox Live Gold de facto quasi als Standalone-Produkt mehr oder weniger tot ist oder Microsoft es vielleicht mit der Vorstellung der offiziellen Vorstellung dann und den Verkaufsstart der Series X vielleicht mit einer Verzögerung wahrscheinlich sogar töten wird.
Es ist ja auch zu viel. Also du hast jetzt Game Pass PC, du hast Game Pass Xbox, du hast dann den Game Pass Ultimate, der dann die beiden Game Pässe und Xbox Live Gold drin hat. Du hast Xbox Live Gold nochmal als extra. Und jetzt kommt dann noch Project X Cloud als Dienst dazu. Kannst du ja nicht noch ein fünftes Abo machen. Also sie haben ja letzte Woche angekündigt, dass es quasi das X Cloud in den Game Pass mit reinwandert. Und irgendwann wird es halt ein Microsoft Xbox 365 oder wie sie das dann auch immer nennen werden, geben. Und da ist dann halt eben alles drin für 10 Euro im Monat. Also irgendwie in der Form wird es kommen.
Richtig. Apropos, was mir aufgefallen ist, ich hatte ja getestet, einerseits auf deine Nachricht hin, ich habe auf dem Project xCloud kann man ja in Deutschland ja mittlerweile nutzen, ohne irgendeinen blöden VPN. Wenn man sich dafür registriert hat, kann man wahrscheinlich nach wie vor noch tun. Österreich natürlich mal wieder nicht. Ich schätze mal, dass es hier keine Azure-Server gibt und deshalb ist es in Österreich noch nicht zugänglich, weil es macht ja Sinn, dass in dem Land, wo man xCloud anbietet, dass da auch zumindest 1, 2, 3, 4 Server stehen, die das Ganze hosten, um die beste Experience.
Microsoft gar kein Datacenter in Österreich?
Es gibt in Wien gibt's ein Office 365 Datacenter für Data Storage, aber das war es auch schon wieder.
Okay.
Und daraufhin habe ich mich eben in VPN nach Deutschland, besser als bei meinem ersten Test, wie nach London verbunden, um das, wie du sagst, zu testen, wie die Lags und so weiter sind. Und dabei habe ich auch versucht zu testen, wie der Input-Lag ist. Und ich habe auf Twitter, ich verlinke euch gerne den Tweet dazu, wie der Input-Lag ist, und der ist schon signifikant.
Okay.
Das war jetzt im WLAN quasi, wenn man so will. Ich habe das mit der Zeitlupenfunktion mein Handy aufgenommen, aber da gibt es noch einiges zu tun seitens Microsoft. Ehe das nur annähernd als hundertprozentige Alternative genutzt werden kann.
Also ich bin ja in der Preview seit letzter Woche drin, also in der offiziellen deutschen Version, und ich habe es auf dem Smartphone getestet, also auf dem S20. Jetzt habe ich wieder mein privates Note 10 im Einsatz. Auf dem Handy muss ich sagen, top. Also für meine bescheidenen Skills, ja, reicht's. Das größte, das schlimmste Lag bin ich, ja. Also so langsam kann xCloud gar nicht sein. Da lief alles super flüssig und so. Also hat sich wirklich angefühlt wie lokales Spielen auf dem Gerät. Auf dem Galaxy Tab S6 Lite, das ich hier habe, komischerweise, da hat das geruckelt und ohne Ende, also es war unspielbar, muss man wirklich so sagen. Ich habe dann allerdings auch festgestellt, dass es wohl am Gerät selber liegt. Ich habe nämlich noch so ein 4 Jahre altes Mate Media Pad von Huawei hier liegen. Und auf dem wiederum läuft es einwandfrei. Also anscheinend ist da auch so auf die verschiedenen, die Optimierung für die verschiedenen Geräte und WLAN und Funkmodule und so ist da anscheinend noch in vollem Gange. Also ich bewerte das an der Stelle jetzt auch gar nicht zu krass. Es ist Preview. Ich nehme das einfach mal zur Kenntnis, ja, dass es da noch Probleme gibt. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war ich doch schon recht angetan davon.
Ich glaube, da sieht man wieder das Problem der breiten Unterstützung von vielen Ökosystemen ist, dass man wahrscheinlich am Ende des Tages immer für Geräte das Ding hinoptimieren muss, damit das richtig gut funktioniert. Übrigens ein ganz großes Problem des Windows-Ökosystems mit den 10 Milliarden OEMs und den 50.000 unterschiedlichen Bluescreens, die von unterschiedlichen Geräten produziert werden können. Und da sieht man eben das Problem an der Sache. Wenn es aber eine Xbox gibt, die darauf optimiert ist, dieses Game Streaming perfekt an den Nutzer zu liefern mit minimalem Delay, wenn der Ping unter 20 ms oder was bleibt oder vielleicht unter 10 oder was auch immer, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding, wenn das 150 Euro 100 kostet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding sich sehr, sehr gut verkauft, vor allem bei Leuten, die eine gute Internetverbindung haben. Mhm. Weil du musst kein Spiel runterladen, du wirfst die Konsole an, hast deine Game Library, klickst auf ein Spiel, fertig, das Ding wird geladen, Ende Gelände, und das ist das Schöne.
Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, dass die, also nicht nur Smartphones und so weiter davon profitieren werden, sondern also zum Beispiel der Game Pass an sich,
ja,
auch auf der Konsole oder auf dem PC, wird von xCloud dahingehend profitieren, dass es mehr Spaß macht, neue Spiele auszuprobieren. Also wenn du blätterst heute den Game Pass-Katalog durch und dann sind da zwei, drei Spiele, die dich interessieren. Jedes für sich 50 oder 60 Gigabyte groß, was du erstmal runterladen musst, selbst mit einer schnellen Internetverbindung, dauert das halt eben seine Zeit. Und dann ist halt eben gerade, wenn man jetzt nicht der Hardcore-Zocker ist, sondern wie wir sozusagen noch einem Beruf nachgeht und dann abends halt vielleicht eine Stunde oder so mal Zeit hat, dann ist es halt viel schöner, wenn ich in dieser Stunde tatsächlich sage, oh, das Spiel interessiert mich, zack, da klicke ich mal rein und dann bin ich da direkt drin und kann das ausprobieren, anstatt dass ich halt eben sagen muss, okay, das lade ich jetzt mal runter und dann habe ich morgen Abend hoffentlich auch nochmal Zeit, weil bis dahin ist es dann installiert.
Du, ich glaube, wir vergessen da wahrscheinlich noch einen ganz anderen Aspekt, der ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du sagst, Hardware und so weiter. Du musst dir mal vorstellen, Leute wachsen mittlerweile nur mit einem Smartphone auf, haben zu Hause keine Konsole, spielen mobile Games auf ihren Handys. Die Mobile Games Industry ist eine riesige. Und wenn du dir jetzt denkst, dass du plötzlich der gesamten Weltbevölkerung, die keine Konsole zu Hause stehen hat, die Welt des Konsolengamings mit einer App zugänglich machst, was er braucht, ist nur ein Controller und der ist generisch, weil beim Game Streaming von xCloud brauchst du nicht einmal einen Xbox One Controller, da geht auch der 5 Euro Plastikbomber vom Flohmarkt, mhm, und der via Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden ist. Da können Menschen plötzlich Spiele zocken in der Vollversion für wenig Geld, ohne also natürlich auch mit in-app Purchases, aber du kriegst ein Spiel in bester grafischer Qualität, unabhängig des Gerätes, das du verwendest. Das Ding kann 50 Euro gekostet haben, das Smartphone. Irgend auch ein billiger China-Bomber, wenn du so möchtest. Mhm. Oder es kann ein 600-Euro Smartphone sein. Auf einmal können viele Menschen miteinander, gegeneinander FIFA zocken, unterwegs, zu Hause, brauchen nicht hunderte Euro ausgeben, wie es derzeit bei einem Laptop, bei einem Gaming-PC, wo du mal unter 500, 600, 700 Euro nicht dran denken brauchst, dass du zum Zocken beginnst. Beim Laptop schon gar nicht.
Ich denke auch, ja. Ich denke auch, das ist der eigentliche Wachstumsmarkt, wo sich das entwickeln kann. Also in allen reichen Ländern, wie jetzt bei uns, wo sowieso schon wo jeder, der heute schon Zocker sein möchte, auch Zocker sein kann, ja, da ist es vielleicht gar nicht so entscheidend. Und da wird es sicherlich auch länger dauern, bis die Leute entwöhnt sind. Wobei auch da ist es so, heute ist es natürlich unvorstellbar zu sagen, du räumst jetzt die Konsole weg und stattdessen kommt dein Spiel halt eben aus dem Internet. Und wenn Internet gerade nicht geht, dann spielst du halt auch nicht. Das ist eine Sache, das sagen dann heute die Gamer, um Gottes Willen, kommt mir nicht in die Tüte. Hättest du damals den Leuten, als sie noch Videorekorder und DVD-Player unterm Fernseher stehen hatten, hättest du ihnen dann gesagt, es wird der Tag kommen, wo du alles nur über deinen ganzen Medienkonsum, Filme und Serien nur noch über Internet stattfindet, hätten die Leute dich auch für bekloppt erklärt. Und hätte gesagt, niemals würde ich hier auf meine gekauften meine schönen DVDs und Videokassetten und so verzichten. Und wenn du denen damals auch gesagt hättest, ohne Internet kannst du irgendwann nicht mehr Fernsehen gucken, hätten die Leute auch gesagt, so Quatsch, ja, das wird niemals kommen. Und ja, dann ist es einfach selbstverständlich so. Und genau so könnte es letztlich beim Gaming auch laufen. Ich will jetzt mal mich nicht zu weit aus dem Fenster legen und lehnen und sagen, es wird so kommen, aber ich halte es nicht für unvorstellbar.
Du,
Also.
da kommen noch Sachen hinzu, synchronisierte Spielstände auf jedem Gerät, überall der gleiche Spielstand. Da im Chat wird auch geschrieben, dass zum Beispiel der Microsoft Flight Simulator ja genauso auf dem Weg ja dorthin ist, dass Daten aus der Cloud geholt werden, auch wenn dein Rechner nicht so viel Power hat, dass viele Dinge in der Cloud passieren und nur mehr auf deinen Rechner gestreamt werden, wie zum Beispiel zu wenig Speicherplatz und so weiter und so fort. Also ich bin da echt gespannt, was sich da tut. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei Project X Cloud gibt es derzeit Spiele, die es im Game Pass nicht gibt, wie zum Beispiel Formel 1 2019.
Ja, wobei da ist eine Frage, wie das Geschäftsmodell ist ja noch völlig unklar. Also letzte Woche haben sie zwar angekündigt, xCloud kommt in den Game Pass, und da habe ich aber auch gleich gesagt, achtet auf die Formulierung. Das heißt, wenn du den Game Pass hast, dann hast du auch Zugang zu xCloud, was noch nicht den umgekehrten Status impliziert. Was nicht bedeutet, dass alles, was im Game Pass ist, auch in Xbox, also in xCloud reinkommt, wäre zwar logisch und vor allen Dingen auch wünschenswert, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Und andersrum kann es natürlich auch sein, dass man für xCloud sich einfach nochmal irgendwelche Exklusivtitel oder Titel an Land zieht, die es dann eben nur darin gibt. Also die werden sich schon was einfallen lassen, damit wir auf jeden Fall bei der Stange bleiben. Ja.
Ja, bei
Ich
der
möchte noch
Stange, ja.
gern. Ich möchte noch kurz zwei Fragen, bevor ich die vergesse, aus den Kommentaren von Dr. Windows beantworten. Nämlich eine Frage war, ob es zu den neuen Surface-Geräten in irgendeiner Form ein Event geben wird, also ein Stream oder so. Also einen Livestream-Event in irgendeiner Form gibt es ganz sicher nicht. Das weiß ich. Ansonsten wird das wohl tatsächlich eher eine schriftliche Ankündigung werden. Ich gehe natürlich davon aus, dass es zu den neuen Geräten dann natürlich auch Videos gibt. Aber ich denke, dass der Panos Panay nicht der Typ ist, der eine aufgezeichnete Keynote machen kann. Der braucht dieses Spiel mit den Leuten. Der braucht Publikum, sonst funktioniert er nicht. Also glaube ich. Und wie gesagt, also auch nach meinem jetzigen Stand wird es also kein Event oder irgendwas geben, sondern einfach eine entsprechende Ankündigung einfach. Also schriftliche News zum Lesen. Und wo ihr die findet, wisst ihr
Das ist ja
ja.
ärgerlich, meiner Meinung nach, weil mit der Surface Community hat man sich da, glaube ich, doch eine große Fanschaft um sich geschart. Aber auch die Welt da draußen weiß, was Surface ist. Und deshalb für mich absolut unverständlich, wieso man eine neue Gerätegeneration nicht via Livestream vorstellt. Also absolut nicht nachvollziehbar. Das wäre so, als ob Samsung seine Galaxy-Geräte, egal ob Note, Serie oder S-Serie einfach via Presseaussendung raushaut und sagt, hey, das sind die Devices, viel Spaß damit. Also, geht überhaupt nicht.
Also, ja. Anders, ne, wir sprechen dann nochmal, wenn es rum ist, und dann wird es vielleicht auch verständlicher, warum es nicht so spektakulär aufgezogen wurde. Zweite Frage, die noch kam, die kann ich aber nicht beantworten, war, ob es in Richtung Mäuse, Tastaturen irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ich habe da auch nur was Leuten hören, dass da eventuell was kommt. Allerdings, ich weiß es nicht. Machen wir es kurz.
Die hat man
Die
sich auch
Strategie
vergrault.
scheint aber also wenn ich die letzten Geräte angucke, die im Oktober rauskamen, die haben mich persönlich nicht mehr geflasht. Also seit dem Signature Keyboard haben sie nichts Vernünftiges mehr geliefert. Das letzte war echt sehr, sehr, sehr billig. Und ich fürchte fast, dass da an der Stelle nichts mehr kommt. Aber das ist jetzt nur geraten.
Das finde ich auch, das ist ja genau die gleiche Geschichte wie mit den Windows Phones, beziehungsweise auch jetzt wahrscheinlich mit dem Surface Duo
Neo.
Neo, ach Gott,
Ni
ne,
Neo.
Neo. Die gleiche Geschichte ist, Microsoft hatte und hat teilweise nach wie vor einen hervorragenden Ruf, was die Tastaturen und Mäuse betrifft. Allein die Ergonomie-Tastaturen, wo sie die Sparte de facto geprägt haben und in die Büros damit gekommen sind, zerstören sie sich wieder mutwillig mit halbgaren Produkten teilweise, beziehungsweise mit gar keinen Produkten, die sie dann einfach auslaufen lassen. Angefangen von Webcam-Business bis eben Maus und Tastatur. Das ist
Ach, Webcam, stimmt. Webcam gab es ja auch mal was. Da gab es ja sogar heiße Gerüchte auf ein neues Webcam-Device letztes Jahr. Das hab ich tatsächlich selber auch einfach vergessen wieder.
Okay.
Gut.
Naja, vergessen haben wir nicht, dass es schon nach 21 Uhr ist.
Ja, wir müssen jetzt ins Bett.
bei mir ist das Essen fertig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War eine coole Sendung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und Martin und ich hatten schon ein bisschen mehr zu sagen in dieser Sendung heute. Ich glaube, das hat man gemerkt. Die nächste Sendung findet dann hoffentlich wie gewohnt in 2 Wochen statt, nach einem Xbox-Event, wo einige Spiele vorgestellt werden. Ich glaube, die Woche ist es Donnerstag oder Mittwoch.
Am Donnerstag, jawohl. Genau.
Da wo Microsoft auch wieder erwarten und ganz untypisch schon viele Spiele präsentieren wird, und zwar Monate vorher.
Aber noch keine eigenen. Ne? Das ist also am Donnerstag ist ein Partner-Showcase. Genau, also ja. Third-Party Games kommen am Donnerstag, die eigenen bringt man ein bisschen später.
Ja. Und ja, vielleicht haben wir da noch neue News bezüglich Surface und Co. wieder für euch, wenn es dann wieder heißt OneCast Episode 87, dann ja, von meiner Seite aus danke fürs Zuschauen.
Es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht mindestens eines der neuen Geräte dann auch schon hier auf dem Tisch haben.
Na bitte.
Guti, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye-bye.